Das Thema für den, ich warte nur mal ganz kurz, bevor es, damit es wieder ruhig wird, wenn die Kinder nach oben gehen. Der heutige Sonntag ist ja der sogenannte Palmsonntag, als vorgelagerter Sonntag zum Ostersonntag. Und das Thema für heute lautet: Letzter Halt, Jerusalem. Und dazu lese ich aus dem Lukas-Evangelium. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, ab Vers 28. Und als er, nämlich der Herr, dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er Bethphage und Bethanien nahte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf gegenüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, so sprecht zu ihm: Der Herr braucht es. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Danke, Dirk. Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie führten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, bereiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs nahte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten: Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm: Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er sich näherte und auf die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn die Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden dir nicht nur einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Bei einem der letzten Male, wo ich hier oben stand, das war noch in der Adventszeit, am dritten Advent, hatte ich den Begriff des Einbiegens auf die Zielgerade benutzt. Vom Grundsatz her ist es eine ähnliche Situation hier am Palmsonntag, aber angesichts der kommenden Tage und der Ereignisse, die wir in der Bibel lesen, die mit der sogenannten Karwoche beginnen, finde ich das nicht angemessen. Aber ich habe es gerade gesagt, Karwoche. Und wenn ihr mal guckt und lest, ob Bücher, Artikel oder im Netz, was da in dieser Woche alles passiert, es kommt einem schon manchmal das Grausen, auch wenn es darunter fromm gemeinte Praktiken gibt. Das möchte ich nicht unter den Tisch kehren. Eins aber ist richtig: Mit diesem Einzug unseres Herrn nach Jerusalem beginnt, und ich werde es öfters mal sagen, mit menschlichen Worten ausgedrückt und Unvermögen gleichermaßen, der letzte Abschnitt seiner Lebensgeschichte. Ich sage deswegen menschlich ausgedrückt, weil so war es der Plan Gottes. Das wollte er auch ausführen, nämlich unser Herr. Und dennoch müssen wir sagen, ja, das ist der letzte Abschnitt der Leidensgeschichte. Was allgemein auffällig ist, dieses Thema Einzug in Jerusalem taucht in allen vier Evangelien auf. Das ist nicht immer der Fall und damit nicht genug. Sehr viele Details kann man in allen vier Evangelien erkennen. Die sind nicht bis aufs Letzte, auf die letzte Kommastelle identisch, aber um bei dem Begriff zu bleiben, das, was vor dem Komma steht, ist in allen vier Evangelien gleich. Das sagt mir, das ist ein besonderer Text, eine besondere Gelegenheit, eine besondere Begebenheit, die wir hier lesen. Und dieser Spannungsbogen, der ist da durchaus gewollt. Und man kann es auch an den Worten unseres Herrn erkennen, die in den vier Evangelien fast gleich aufgeschrieben sind. Das ist der Spannungsbogen zwischen Messias, also dem Gesalbten Gottes, und der aus diesem Grund erfolgten Verurteilung in der Karwoche dann sich in allen vier Evangelien finden lässt. Den Text möchte ich der Einfachheit halber in drei Abschnitte aufteilen. Klar, ich kann nicht jeden einzelnen Vers, aber es geht mir um das sogenannte Neudeutsch Big Picture, um das große Ganze. Erster Abschnitt, die Vorbereitung für den Einzug nach Jerusalem. Zweiter Abschnitt, die Freude der Jünger und des Volkes und der Empfang in Jerusalem. Und dann als letzter die Tränen und Prophezeiung über Jerusalem. Das Erste, die Vorbereitung für den Einzug nach Jerusalem. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging nach Jerusalem. Und es geschah, als er Bethphage und Bethanien nahte, gegen den Berg hinter Ölberg genannt wird, sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf gegenüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen darin finden, angebunden, auf welchem kein Mensch je gesessen hat, bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr das los, so sprecht zu ihm, der Herr braucht es. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprach dessen Herrn zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie führten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, bereiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er dies gesagt hatte, mit diesen Worten knüpft unser Herr an die Begebenheiten im Lukas-Evangelium in seinem Bericht an das, was er vorher gesagt hatte, beispielsweise das Gleichnis der anvertrauten Pfunde an. Diese Ereignisse und dieser Rahmen in Jerusalem, der Einzug bis hin zu seiner Kreuzigung, ist die von Anfang an gewollte Grundlage der christlichen Verkündigung. Sonst wären wir jetzt nicht hier. Der Weg unseres Herrn führt durch das Leiden hin zum Sterben und mündet in der Auferstehung, in welcher der Gesalbte das angekündigte, das heißt sein Messiastum, in Gänze erfüllt war. Und jedes Detail, auch in diesem Text ist essentiell, aber auch, und das ist besonders wichtig, vorhergeplant, vorausgesagt. In Sacharja 9 lesen wir schon, Sacharja 9, Vers 9: Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Wir haben es eben gelesen. Hier wurde Prophetie buchstäblich erfüllt, weil diese Prophetie ja geschah, um den Herrn anzukündigen. Wie dramatisch wäre es jetzt gewesen, wenn das vorhergesagt wurde, in sich schlüssig ist, aber dann, wenn es dann soweit ist, einfach verpuffen würde. Nicht auszudenken. Daher, jedes Wort ist in Erfüllung gegangen. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer kannten natürlich diese Ansagen, diese Weissagungen des Alten Testamentes sehr wohl. Aber wir lesen sehr oft, wie es sich auch hier wieder bewahrheitet, das man mit Augen nicht unbedingt sehen kann und mit Ohren auch nicht unbedingt hören kann. Natürlich meine ich damit die organischen Funktionen. Und wir sehen, wir lesen, wie die Pharisäer, selbst die Jünger anfangs, einfach nicht erkannt haben, mit wem sie es hier zu tun hatten. Ihr erinnert euch vielleicht vor einiger Zeit, als ich hier oben stand und über den Fischzug gesprochen hatte. Da sagte der Petrus noch zu dem Herrn Jesus: Meister, wir haben. Und es hat eine Weile gebraucht, bis er aus dem Meister der Herr geworden ist, der mir gehört. Ich will auf dein Wort hin, nicht wir, ich, das Netz auswerfen. Diese Blindheit, wie ließ es sich sonst erklären, dass außer seinen Jüngern mittlerweile, die das ja dann erfahren haben, dass sich dieser unbewaffnete, friedfertige, demütige Messias sich einfach so einer Weltmacht entgegengestellt hat, die sicherlich waffenstrotzend Jerusalem belagert hatte. Er ging doch einen anderen Weg als den, den die Menschen von ihm erwartet hatten. Hat er doch dadurch auch einen anderen Sieg vor Augen. Nur seinen Nachfolgern wird er sich offenbaren. Alle anderen bleiben zunächst verhüllt und unerkannt. In den blauen Liederbüchern haben wir unter der Nummer 22 ein Lied, altbekannt, wo es heißt: Jetzt noch verhüllt schau ich das Licht von Jesu Gnadenangesicht. Und dann im Refrain heißt es dann: Und dann wird alles offenbar, was hier verhüllt und dunkel war. Wohl uns, 222 war das jetzt. Wohl uns, wenn diese Decke von unseren Augen gezogen ist. Ich möchte sogar so weit gehen und behaupten, dass solange das Volk ihn nicht als den Sohn Gottes erkannt hatte, solange wird es ihm in Erwartung des irdischen Erlösers zujubeln. Entspricht er aber diesen Erwartungen nicht mehr, wird innerhalb kürzester Zeit aus dem Palmsonntag ein Karfreitag. Und die gleiche Menschenmenge, die ihm heute noch zujubelt, wird ihn, ohne mit der Wimper zu zucken, ans Kreuz nageln. Was heute noch Hosianna heißt, heißt morgen: Kreuzige ihn. Und da frage ich mich, eben, ich hatte es vorhin gesagt, menschlich ausgedrückt, wie muss es denn im Innern unseres Herrn ausgesehen haben, als er sich auf diesem Wegstück befunden hatte? Die Schrift sagt uns ja, natürlich war er Gottes Sohn, aber er konnte auch empfinden wie ein Mensch. Können wir uns ein Bild machen, was das für ihn bedeutet haben muss, zu wissen: Ich gehe sehenden Auges in den zunächst mal leiblichen Tod? Begann nicht vielleicht schon hier bei dem Einzug in Jerusalem oder spätestens dann das Tragen des Kreuzes, auch wenn es nicht sichtbar als Holzstamm auf seinem Rücken war? Es ist aber auch interessant, wenn wir den Text in Gänze lesen, wie sich der Herr gegenüber dieses Trubels, in diesem lauten Umfeld bei dem Einzug nach Jerusalem verhält. Bislang war er doch eher jemand gewesen, der, ich sage jetzt mal unverblümt, die marktschreierische Öffentlichkeit vermieden hat und viel lieber mit seinen Jüngern unterwegs war. Und selbst die bislang vollzogenen Wunder sind meist in der Stille passiert, ohne große Reklame und Werbung und jetzt wird er auftreten und von bis und einmalig und kommen Sie jetzt. Nein, aber da er seine Jünger jetzt hatte und wusste, dass sein Reich auf fruchtbaren Boden gefallen war, dass es weitergehen wird, dass man könnte sagen, das Feld war sogar bestellt, da stellt er sich nicht mehr gegen dieses Getöse, gegen das Laute, weil er wusste, dass die Kundgebungen beim Einzug nach Jerusalem sein Werk nicht mehr gefährden konnten. Entschuldigung. Ich hatte vorhin erwähnt, dass auch hier, nicht zuletzt gilt es ja für die ganze Schrift, aber auch hier, vor allem weil in diesem Text das Thema viermal in allen Evangelien vorkommt, jedes Detail wichtig ist. Zwei möchte ich davon hervorheben. Zwei Details. Das erste, das Füllen. Das heißt, das Füllen der Eselin, dieser männliche Junge der Eselin. In der anderen Parallelstelle in Matthäus Evangelium lesen wir, Kapitel 21, dass es sich um ein Eselsfüllen handelt. Ebenso bedeutsam ist es, dass es eben ein Eselsfüllen ist und kein anderes Tier. Weshalb ist dieses wichtig? Nein, ich glaube, dass der Esel als ein Tier damals, gut, heute bei uns weniger, es gibt Regionen allerdings, wo es immer noch so ist, betrachtet wird, dass er zum Arbeiten und zum Lastentragen taugt. Und außerdem eher mal ein Tier des Friedens als im übertragenen Sinne des Krieges ist. Kleiner Einschub, im ersten Buch Mose, Kapitel 49, können wir lesen, das ist das Kapitel, wo Jakob seine Söhne segnet, dass auch hier schon einem Eselsfüllen eine besondere Bedeutung zukommt. Da segnet Jakob nämlich Juda, aus dem dann der Stamm Juda, klingelt es bei uns, hervorgeht. Auch hier spielt das Eselsfüllen schon eine besondere Rolle. Und zu guter Letzt stellt ein Eselsfüllen einen krassen Gegensatz natürlich zu einem Pferdepfohlen dar. Ne? Mit Pferden zog man damals in den Krieg, nicht mit Eseln. Und wir kennen sicherlich alle die Beschreibung oder den Begriff eines edlen Rosses. Ne? Das macht was her. Aber habt ihr schon mal den Begriff eines feurigen Esels gehört? Ich nicht. Zudem war dieses Tier, dieses Füllen auch etwas, ein Tier, auf welchem noch kein Mensch gesessen hatte. Und für die Opferrituale waren ja, lesen wir ja im Alten Testament, alles Tiere vorgesehen, ausschließlich Tiere vorgesehen, die noch nie eine Arbeit verrichtet hatten. Ein weiterer Unterpunkt hier beim Lesen hört sich halt zunächst mal harmlos an, aber wir lesen in der Parallelstelle in Markus 13, und wenn jemand sagt, warum tut ihr dies, so sagt, der Herr braucht es, das Füllen der Eselin, und sendet es gleich wieder hierher. Dieses Eselsfüllen wird also lediglich ausgeliehen. Interessant. Das heißt, ich leihe was aus und bringe es wieder zurück. Etwas, was ich nachher später zum Opfern brauche, kann ich nicht mehr zurückgeben, weil es ist tot. Stellvertretend sieht der Herr hier seinen Tod. Er wird sterben, man kann den Esel wieder zurückgeben. Dieses Opfer ist nicht mehr notwendig, weil das Opfer in Perfektion, das liefert er. Ein anderes Thema, ich möge falsch liegen oder es ist nur Spekulation, aber diese Idee, die kam mir in der Vorbereitung und ich wollte das einfach mal euch weitergeben. Vielleicht liege ich falsch, aber es kam mir interessant und witzig zugleich vor. Hört mal zu. Im Kapitel 10, im Markus-Evangelium ebenfalls, lesen wir die Begebenheit, wo die Jünger ihn fragen, was ist wahre Größe im Reich Gottes? Und was bedeutet das wirklich? Und dabei bewerben sich, ich sag's mal jetzt in unserer Zeit, Jakobus und Johannes um einen Stand als Ministerposten und sagen, ja, ich zur Rechten, du zur Linken, der Herr in unserer Mitte. Das wäre doch eine feine Sache. Und wenn jetzt hier in unserer Begebenheit zwei Jünger, die Namen lesen wir nicht, geschickt werden, dieses Füllen der Eselin zu holen, da kann ich mir gut vorstellen, dass der vielleicht menschlich avisierte Ministerposten mit dem Job eines Eseltreibers mal beginnt. Sprich, praktizierte Demut. Ich möge falsch liegen, aber es war mir sehr interessant, das euch einfach mal weiterzugeben. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Jünger für ihren Herrn alles tun. Sie geben ihre Kleider, ihren ganzen Besitz hin, haben wir mehrmals gelesen. Und sie warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Ein zweites Detail ist der Ölberg. Ich hatte vorhin aus Zacharia was erwähnt, Zacharia 9. In Zacharia 14 können wir lesen, die prophetische Schau auf den Tag des Herrn. Und auch da spielte Ölberg eine wichtige Rolle und ist Dreh- und Angelpunkt. Zacharia 14. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Wir erkennen hier eine Menge im wahrsten Sinne des Wortes erfüllte Prophezeiungen und Vorhersagen. Gott selbst sorgt dafür, dass alles bis ins Kleinste geschieht. Vom Ölberg sollte der Messias kommen. Es gibt jemanden, der eine Eselin hat. Diese Eselin, die hat gerade Nachwuchs. Es gibt gerade ein Eselsfüllen. Und genau dann, wo er einen erwachsenen Mann tragen konnte, also ein Füllen, ein Eselsfüllen, vielleicht 3-4 Wochen davor, hätte diesen Menschen nicht tragen können. Ist auch bestimmt kein Zufall. Und diese ganzen Details, die sehen sich für mich an, so wie synchronisierte Zahnräder in einem Getriebe, in Gottes großem Masterplan-Getriebe. Er ordnet das so an, dass die reibungsvoll ineinander greifen. Und nicht zuletzt, unser Herr erleidet nicht den Tod, sondern er fordert ihn, er zwingt ihn, sich zu stellen. Wir lesen in Johannes 10, 17 und 18, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich vom Vater empfangen. Was für gewaltige Aussagen sind das. Der zweite große Abschnitt, die Freude der Jünger und des Volkes beim Empfang. Vers 37 bis 40. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs nahte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme Gott freudig zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten, indem sie sagten, gepriesen sei der Herr, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Allein wegen des sowieso anstehenden Passafestes, damals in Jerusalem, kann man sich vorstellen, dass um und in Jerusalem viel los war. So Wochenende würden wir heute sagen, aber damals ging es um noch viel mehr. Es ging auch, es war viel los, auch betreff des Menschenzuges, der sich dieses ganzen Trosses, der sich um den Herrn mittlerweile geschart, hinunter nach Jerusalem ging. Und es ging tatsächlich bergab. Also das ist es nicht im übertragenen Sinne zu sehen, dass es mit jemandem bergab geht, sondern es ging tatsächlich bergab nach Jerusalem. Und dabei breitet sich die Stadt wie ein Panorama aus. Und dieses Bild hat natürlich der Herr auch gesehen. Aber da kommen wir später noch drauf zurück. Man kann im tatsächlichen Sinne des Wortes sagen, dass je mehr es geografisch abwärts ging, desto mehr stieg der Jubel der Leute an und bekommt mittlerweile ja nahezu schon prophetische Züge. Gepriesen sei der Herr, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Erinnert uns das nicht etwas an eine Bibelstelle, fast im gleichen Wortlaut? Lukas 2, Vers 14. Steht da nämlich Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Das war der Lobpreis der Engel in der Nacht, als unser Herr geboren wurde, und das Zeugnis an die Hirten draußen auf dem Feld weitergegeben hatte beim Hüten ihrer Schafe. Auch hier wäre es interessant, wenn man da ein bisschen darüber nachdenkt. Der Herr steht im Mittelpunkt. Einmal wird er von Engeln angekündigt, wo er sein irdisches Leben beginnt. Und einmal benutzen Menschen die gleichen Worte, wo es, jetzt könnte man sagen, seinem Leben dem Ende zu hinging oder in Richtung seiner Auferstehung. Es ist interessant, die Wortwahl dieses Verses. Ich unterstelle nicht, dass es auch da Leute gab, deren Freude aufrichtig war, aber auch da der Großteil der Menschen sieht nur das, was sie sehen wollten, den Herrn als ihren König, der sie befreit von den Römern, von der Besatzungsmacht, weit weg von einem Messias. Und deswegen begrüßen sie ihn als König, ich sage es mal, des Diesseits, der sie aus der Knechtschaft unter den Römern befreien sollte. Und dennoch widerspricht der Herr diesmal nicht und lässt sie gewähren. Der Grund, es gibt auch unter den Jubelnden welche, die dieser Freude nicht trauen. Es waren etliche, haben wir gelesen, der Pharisäer, denen dieser Jubel als Gotteslästerung vorkam und damit ihren Augen ein absolutes Gräuel. Ebenfalls ist festzustellen, dass die Pharisäer, die ja quasi die Autorität per se in Person waren, damit an ihre Grenzen stoßen und keine Möglichkeit hatten, auf das Volk zuzugehen. Und was machen sie? Sie gehen und auf unseren Herrn zu und bitten ihn einzugreifen. Lehre, weise deine Jünger zurecht. Man spürt es ihnen förmlich an, wie ihnen diese Art der Huldigung zu viel war. Zu fröhlich, zu laut, zu unsittlich. Wie kann denn dieser Mensch in der Mitte dieses Jubels stehen? Und es ist klar, wenn es ein Haar in der Suppe gibt, dann finden diese es. Finden sie kein Haar, gibt es trotzdem eins. Und im Matthäus-Evangelium können wir das harte Urteil unseres Herrn über diese Menschen nachlesen, wo er sie als blinde Leiter der Blinden tituliert. Ein hartes Wort. Und daher auch seine Antwort auf diese Bitte, Herr, weise deine Jünger zurecht. Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Er bekennt sich mit anderen Worten zu diesem Jubel und zu der Freude des Volkes. Doch hier können wir, wenn man die Konkordanz mal bemüht, eine Prophezeiung erkennen, nämlich aus dem Buche des Propheten Habakuk. Da stammt diese Aussage her und soll eine Andeutung auf die bevorstehende Stadt, damals schon Jerusalem, vorwegnehmen, die der Herr dann nachher ja auch weitergibt. Nur zur Erläuterung und zur Bezugnahme auf die Sacharja-Stelle. Hier werden bedeuten Steine der Stadt und des Tempels das Gericht Gottes. Und der Herr sagt in seiner Aussage, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Wenn in der Zeit vor diesem Palmsonntag unser Herr auf Zurückhaltung Wert gelegt hatte, wir erinnern uns vielleicht in Lukas 9, da hat er dem Petrus nach seinem Bekenntnis sogar verboten, weiter zu sagen, dass er der Messias ist. So hat er dieses, nämlich die Zurückhaltung, bei der Heilung des Blinden, den dann danach, unmittelbar danach, als Messias anrief, nicht mehr getan. Und ja, bei dem Einzug nach Jerusalem, da war er der verheißene Retter. Seine Jünger wussten, auf welchem Gebiet. Es ist menschlich und erstaunlich, aber zeigt den souveränen Ratschluss Gottes, dass dieser triumphale Einzug ohne Konsequenzen bleibt. Man könnte es eigentlich sagen, ja gut, klar, jetzt kommt der Revolutionär her, also nicht leicht, als ihn festzunehmen. Aber Die Römer, die mit diesem so einem Redelsführer normalerweise einen kurzen Prozess gemacht haben, die rühren sich nicht. Und es bleibt unserem Herrn erspart, weil, ich behaupte jetzt mal, dieser Messias-Schleier noch nicht gelüftet war und die Menge in ihm lediglich einen König sah, aber allerdings den König auf dem Weg zum Kreuz, wie wir dann wissen. Ich komme zu dem dritten Abschnitt, Tränen und Prophezeiung über Jerusalem, Vers 41 bis 44. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn du auch an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Auch wenn jetzt eine hohe Übereinstimmung dieses großen Bildes Einzug in Jerusalem am Sonntag in allen vier Evangelien gibt, dieser Abschnitt, der taucht nur im Lukas-Evangelium auf. Der Herr weint über Jerusalem. Im Urtext heißt es, dass er da nicht nur Tränen vergossen hat, sondern es überfiel ihn lautes Schluchzen. Das ist ein Bild, das man nicht mit Worten beschreiben kann, denke ich. Weil jetzt kommt nämlich der menschliche Verstand ins Spiel. Weil ich stelle mir vor, der Ewige, der Messias, der immer Dagewesene, der sagt, ich bin, der ich bin. Wir können uns gar nicht ausmalen, was die Tiefe dieser Aussage bedeutet. Der sieht Jerusalem, der sieht das Jetzt und kennt auch gleichzeitig die Zukunft und weint bitterlich und schluchzt mit lautem Schluchzen über diese Stadt und weiß, welches das Schicksal dieser Stadt sein wird. Am Tag des Einzugs hätte diese Stadt die Möglichkeit der Umkehr gegeben, aber diese Chance ist verflossen. Ich hatte es mehrmals erwähnt, Augen und Ohren sind ihren eigentlichen Funktionen nicht mehr nachgekommen. Die Möglichkeit ist vertan. Jerusalem wird dem Untergang preisgegeben, obwohl sich diese Stadt, und da ist ja das Dramatische, hätte für den einziehenden König entscheiden können. Dennoch hat Gott in seinem souveränen Ratschluss einen anderen Plan. Und dieses Wissen lässt unseren Herrn als Mensch weinen. Du hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig von dir. Es gibt Geheimnisse Gottes, die wir nicht mit unserem Verstand begreifen und einordnen können. Und ich glaube aber, bin davon fest überzeugt, dass dies kein Grund ist zum Verzagen und zum Verzweifeln, dass man da vielleicht nicht reif genug wäre, dass man da nicht einen gewissen Kenntnisstand erreichen könnte. Nein, Gott wäre nicht der Allmächtige, wenn er nicht auch dafür eine Möglichkeit geschaffen hätte. Und in diesem Fall, glaube ich, ist es unser Herz, das den Weg frei macht und die vom Verstand definierten Grenzen sprengt. Wir lesen dazu, ihr wisst bestimmt, worauf ich hinaus will, Sprüche 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen an meinen Wegen wohlgefallen haben. Es geht um das Herz. Alles andere funktioniert dann so, dass wir Gott erkennen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, nicht deinen Verstand. Bei den ersten Jüngern, ich hatte es vor ein paar Minuten erwähnt, hat es lange gebraucht, bis das aus dem Meister der persönliche Heiland wurde. Siehe zum Beispiel der Fischzug des Petrus. Erkenntnis für mich, ich sollte mich hüten, zu behaupten, dass dies mir nicht passieren kann. Im Gegenteil, wir sollten nach wie vor jeden Tag neu dankbar sein für Gottes wunderbares Wort, für diese vollkommene gute Nachricht an uns. Dieses Wort bewirkt in uns alles. Die Verkündigung und den Glauben. Und wenn wir uns an Christophs Predigt, das ist schon eine ganze Weile her, erinnern, sola scriptura, allein durch die Schrift, Römer 10, mehr brauchen wir nicht. Vielleicht ist es mal an der Zeit, so wie das Volk beim Einzug in Jerusalem den sichtbaren, den irdischen König begrüßt hatte und ich die Stelle bei seiner Geburt aus dem Lukas-Evangelium aus dem 2. Kapitel erwähnt hatte, zu reflektieren, was mit dem Jesuskind von Weihnachten mittlerweile in meinem Leben geworden ist, in meinem Leben. Ist es noch immer ein schnuckliges, hübsches, kleines, putziges Baby, an dem ich meine helle Freude habe? Und vergesse dabei, dass, wenn es so wäre, dass das alles andere als eine normale Entwicklung ist, dass es einen Stillstand bedeutet, wenn nach Monaten, nach Jahren ein Neugeborenes immer noch so ist wie nach der Geburt. Erkennen wir hier die Abnormalität der Lage, die für uns aber im geistigen Bereich mitunter völlig normal ist? Diese Entwicklung, die wir durch die Schrift haben können, die ja lebensnotwendig ist, die wir da total ignorieren. Ich bin dankbar, dass es in meinem Leben diesen Palmsonntag gegeben hat. Palmsonntag aber im Sinne von, dass mir die Decke von den Augen gezogen wurde. Da ist ja der große Unterschied zwischen Palmsonntag, Einzug in Jerusalem, und Palmsonntag beim Erkennen des Herrn als seinem persönlichen Heiland. Und dass dieser Christus mein persönlicher Messias geworden ist. Und ich bin auch viel dankbarer meinem Herrn dafür, dass er Gottes Ratschluss bis zum Ende durchgeführt hat und dass es nach Palmsonntag einen Ostersonntag gab. Die Auferstehung von den Toten wird damit offizialisiert. Allerdings, auf dem Weg dahin hat das alles, der Karfreitag, unseren Herrn das Größte, das Teuerste, das Kostbarste gekostet, was man sich nur vorstellen kann. Und wenn ich mir vergegenwärtige, dass er dieses aus freien Stücken, aus Liebe zu mir getan hat, zwingt dann diese stückhafte, fragmentarische Erkenntnis nicht förmlich auf die Knie. Fragmentarisch deswegen, weil dieses in Gänze zu erfassen, ist nicht möglich. Aber es muss es auch nicht. Es reicht, wenn du deinen sündigen Zustand erkennst und weißt, hoppla, an Golgatha kommt keiner vorbei. Vielleicht gehen wir mit einem neuen Bewusstsein in die Woche, ohne dass wir da gleich mit Palmwedeln fuchteln, wie es an dem Palmsonntag der Fall war, aber in der Gewissheit der Gegenwart unseres auferstandenen Herrn, der alles getan hat, um uns, um mich aus der Nacht ins Licht zu stellen, aus der Gottesferne in die Gottesnähe zu bringen und zu ertüchtigen und nicht zu guter Letzt dann zu Gottes Kinder zu adeln. Ich möchte den Gedankenkreis der heutigen Predigt schließen und kehre zurück zum Startpunkt. Letzter Halt, Jerusalem. Bei diesem Aussprechen habe ich jetzt ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Was ihr aber nicht wissen konntet, dieses Fragezeichen stand schon ganz am Anfang da, nur habe ich es nicht erwähnt. Also der Titel meiner Predigt für heute heißt Letzter Halt Jerusalem mit Fragezeichen, sehr wohl mit Fragezeichen. Warum denn so? Ist Jerusalem die Endstation? Deswegen das Fragezeichen hinter Jerusalem. War es das im Sinne von danke für das Gespräch? War nett, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, mit dir zu plaudern? Bist ein netter Kerl. hat sich das gelohnt? War das dann das alles? Controller würden die Rechenmaschine anwerfen und eine ausgefuchste Kosten-Nutzen-Relation aufstellen, in der Hoffnung, möglichst viel Gewinn daraus zu kriegen. Es ist ja so, auch heute noch, ne, wenn man jemanden kennenlernt, weiß man nie, wo der sich dann für jemanden einsetzen kann. War es das wirklich? Ich gehe davon aus, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Nein, keineswegs war dieses, ist dieses die Endstation. Paulus bekräftigt mitunter in seinen Briefen die Aussagen oder unterstützt das mit, das sei ferne. Und ich möchte aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 15. Kapitel, was zitieren, wo er schreibt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nein, das war es nicht. Letzter Halt ist nicht Jerusalem. Das vermeintliche Ende ist aber der eigentliche Beginn. Golgatha und die Auferstehung unseres Herrn sind die eigentliche Grundlage unseres Hierseins. Die Basis alles Gewesenen, alles Seienden, alles Werdenden. Und ebenfalls im Korintherbrief können wir lesen, 15. Kapitel, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus. Mit zwei Bibelversen, die ich im Laufe der Predigt erwähnt oder zitiert hatte, möchte ich schließen. Der eine ist wohlbekannt, denke ich, aus der Kinderstunde schon. Sprüche 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen an meinen Wegen Wohlgefallen haben. Und mit einem Vers aus der Parallelstelle aus dem Matthäus-Evangelium wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und eine bewahrte Woche. Da heißt es nämlich Matthäus 21, Vers 9, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen.